SRF 1.
.30 Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous mit diesen Themen. Milliarden für intelligente Haustechnik. Der Internetriese Google investiert in den vernetzten Haushalt. Ein Jahr gilt als sicher. Ägypten stimmt heute und morgen über eine neue Verfassung ab. Es geht um Demokratie, aber auch um mehr Macht für die Armee. Ein leichter Zuwachs. Schweizer Radio und Fernsehen kann die Marktanteile halten. Und um Forschung, Bildung und viel Geld geht es im Tagesgespräch um eins. Wir sprechen über das EU-Programm Horizon 2020, bei dem auch die Schweiz dabei ist. Im Studio heute Mittag sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Der vernetzte Haushalt ist im Trend und an diesem will sich auch der Internetkonzern Google beteiligen. Deshalb kauft Google die Firma Nest Labs für 3 Milliarden Franken. Nest Labs stellt intelligente Thermostaten und Feuermelder her. Unter anderem passen sich diese an die Gewohnheiten der Bewohner an. Sie senken zum Beispiel die Temperatur, wenn keiner zu Hause ist, und lassen sich vom Smartphone aus steuern. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Geschäft noch zustimmen. Kurz vor Beginn der Abstimmung über die neue ägyptische Verfassung ist in Kairo am Morgen eine Bombe explodiert. Dabei entstand laut der Polizei nur Sachschaden. Insgesamt sind mehr als 50 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, heute und morgen über den Verfassungsentwurf abzustimmen. Die Verfassung wäre der erste Schritt zurück zur Demokratie, sagt die Armeespitze. Der Entwurf sieht mehr Rechte für die Bevölkerung vor und verschafft gleichzeitig dem Militär und dem Staat mehr Privilegien. In der syrischen Stadt Aleppo haben sich Regierungstruppen und Rebellen in der Nacht erneut heftige Kämpfe geliefert. Dies kurz nachdem die USA und Russland eine Waffenruhe vorgeschlagen hatten und kurz vor Beginn der Friedenskonferenz in Genf. Diese soll nächste Woche beginnen. Syrische Frauengruppen verlangen, dass mindestens 30% der Delegierten weiblich sind. So solle sichergestellt werden, dass in einer künftigen Verfassung Frauen die gleichen Rechte erhalten wie Männer. Die Gewerkschaften lehnen die SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung einheitlich ab. Zuvor hatten sich bereits die Wirtschaftsverbände für ein Nein ausgesprochen. Gemäß den Gewerkschaften ist die Initiative nicht im Interesse der Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften befürchten mehr Lohndumping und Schwarzarbeit als Folge. Zudem seien die Kontingente, welche die Initianten fordern, kein taugliches Mittel, um die Zuwanderung zu beschränken. Abstimmungstermin für die SVP-Initiative ist der 9. Februar. Die Schweiz hat in den letzten Jahren immer mehr wissenschaftliche Instrumente, Elektronik und pharmazeutische Erzeugnisse exportiert. Die Ausfuhr dieser Hochtechnologieprodukte ist zwischen 2002 und 2012 auf rund 48 Milliarden Franken angewachsen. Wie die Oberzolldirektion mitteilt, generierte dieser Sektor im Jahr 2012 ein Viertel aller Exporte. Im internationalen Vergleich positioniere sich die Schweiz damit an 11. Stelle der Lieferanten von Hochtechnologieprodukten. Schweizer Jugendherbergen haben im vergangenen Jahr fast 1 Million Übernachtungen verzeichnet. Das ist eine Zunahme von 3,4% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 2,9% auf gut 44 Millionen Franken. Laut einer Mitteilung der Schweizer Jugendherbergen ist das Resultat unter anderem der steigenden Nachfrage aus Asien zu verdanken. Aber auch die Einheimischen erwiesen sich demnach als treue Gäste. Auf sie entfallen mehr als die Hälfte der Übernachtungen. Die Programme von Schweizer Radio und Fernsehen SRF sind nach wie vor am beliebtesten beim Deutschschweizer Publikum. Im Fernsehen erreichten die Programme von SRF im letzten Jahr einen Marktanteil von über 30%, im Radio betrug er knapp 60%. Dies ist leicht mehr im Vergleich zum Vorjahr, wie aus den neuesten Zahlen hervorgeht. In Thailand haben die Demonstranten ihre Aktionen gegen die Regierung von Premierministerin Yingluck Shinawat ausgeweitet. Laut Berichten von Nachrichtenagenturen beteiligen sich in der Hauptstadt Bangkok mehrere tausend Menschen an Protestmärschen. Die Regierungsgegner blockieren verschiedene Ministerien und die Notenbank. Laut eigenen Angaben wollen sie Beamte überreden, sich den Protesten anzuschließen. Bereits gestern hatten Zehntausende die Innenstadt Bangkoks mit Protesten lahmgelegt. In Südsudan sind bei einem Fährunglück mehr als 200 Menschen ertrunken. Sie sind vor Kämpfen in der Stadt Malakal geflüchtet, wie ein Militärsprecher erklärte. Die überfüllte Fähre sei auf dem Weißen Nil untergegangen. Aus Malakal werden heftige Gefechte gemeldet. Rebellen versuchen dort, die Kontrolle zu übernehmen. Laut Angaben der UNO sind wegen der Gewalt in Südsudan etwa 230.000 Menschen auf der Flucht. In Spanien hat die Polizei mehr als 400 Personen festgenommen, die zu einem Netzwerk gehören sollen, das gefälschte Arbeitsverträge verkauft. Wie das Innenministerium mitteilt, erfolgten die Festnahmen in 30 Städten des Landes, etwa in Barcelona und Madrid, aber auch auf der Insel Teneriffa. Die Käufer gefälschter Arbeitsverträge hätten in erster Linie versucht, Arbeitslosengeld oder eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, so das Innenministerium.
12.36 Uhr Rendezvous und das gibt es gleich bei uns. Google weiß bald, wie viel Energie jemand verbraucht und wie warm er es gerne in seinen vier Wänden hat, was das für unsere Privatsphäre bedeutet. In Ägypten stimmen die Menschen seit heute über eine neue Verfassung ab. Bereits die dritte seit dem Sturz Mubaraks. Mögen die Menschen überhaupt noch? Eindrücke aus Kairo. Dann, syrische Frauen wollen bei den Friedensverhandlungen für ihr Land dabei sein. Und das wäre tatsächlich hilfreich. Und Meinungsbildung in Sachen Masseneinwanderung.
Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also die Richtung habe ich ungefähr, aber...
Ich bin total verunsichert, weiss nicht, was stimmt.
Ich würde mal hören, was sie sagt.
Sie, das ist Justizministerin Simonetta Sommaruga. Fast täglich weibelt sie für ein Nein. Wir waren gestern in Liestal dabei. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index verliert 0,7%. Der Euro wird zu 1,2332 gehandelt, der Dollar zu 90,13 Rappen. Das Wetter, heute ist es bewölkt und zeitweise nass. Im Süden schneit es bis in tiefe Lagen, im Norden liegt die Schneefallgrenze zwischen 500 und 1000 Metern. Morgen gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken, am freundlichsten wird es in den Alpen und im Süden. Die Höchsttemperatur liegt um 5 Grad.
Die bekannteste Internetsuchmaschine hat Google bereits, die weitverbreitetste Software für Mobiltelefone auch. Nun plant der US-Technologiekonzern den nächsten großen Wurf und kauft eine Firma für Rauchmelder und Thermostaten. Wie das zusammenpasst, Wirtschaftsredaktor Samuel Emch.
Es sind nicht irgendwelche Rauchmelder und Thermostaten, die Google einkauft. Die Firma, welche sie produziert, legt bei ihren Geräten nicht nur großen Wert auf das Design, die Geräte haben auch die Eigenschaft, dass sie digital vernetzt sind. Die Thermostaten zum Beispiel passen sich den Hausbewohnern an, senken eigenständig die Raumtemperatur, wenn niemand zu Hause ist, und lassen sich via Mobiltelefon steuern. Vernetzte, intelligente Alltagsgeräte also, die Google nun für umgerechnet rund 3 Milliarden Franken einkauft. 3 Milliarden, das ist die zweitgrößte Übernahme, welche der Konzern je getätigt hat. Nest, so heißt die Firma, welche sich Google einverleibt. Nest wurde erst 2010 gegründet. Nach eigenen Angaben seien bereits in über 1 Million Haushalte diese digitalen Geräte installiert. Mehrheitlich in den USA. Ob die Firma mit 300 Mitarbeitern auch Geld verdient mit ihren Geräten, ist nicht bekannt. Google sieht aber auf jeden Fall ein großes Potenzial in diesem Markt, Kasse zu machen. Intelligente Haushaltsgeräte, intelligente Autos, intelligente Roboter, die übers Netz kommunizieren und sich kontrollieren lassen. Auf diese Entwicklung setzen zahlreiche größere und kleinere Firmen. Mit Google beansprucht nun einer der Technologiegiganten die Führung in diesem Wachstumsmarkt. Die Übernahme von Nest ist somit auch eine Kampfansage an Konkurrenten wie Apple oder Microsoft.
Samuel Emch. Nun zugeschaltet ist SRF-Digitalredaktor Reto Wittmer. Reto Wittmer, wir haben es gehört, die Übernahme ist für Google sehr interessant. Wie wichtig ist aber der Google-Eintritt für die Weiterentwicklung vernetzter Haustechnik?
Es ist sicher ein sehr großes Zeichen. Dieser Markt ist ja derzeit noch sehr uneinheitlich. Es hat viele klassische Hersteller von Gebäudetechnik und Geräten, also Waschmaschinen und so weiter. Die haben aber alle so eigene Standards, eigene Systeme. Dann hat es asiatische Hersteller, neue Firmen, die halt so auch eigene Süppchen kochen. Es ist so, dass jeder will die Kunden an sein System, seine Produkte binden. Also der Kampf um den zukünftigen oder die zukünftigen Standards ist entbrannt jetzt. Und Google hat natürlich rein von seiner Größe her ein großes Potenzial, hier einen Standard zu setzen für diese verbundenen Geräte, für die Connected Devices im Internet der Dinge. Und diesem Standard müssten dann vielleicht andere auch folgen. Mit dem Kauf dieses Herstellers hat Google sich auch Know-how gekauft, solche Geräte eben in den Markt zu bringen, also zu verkaufen. Bis anhin war Google in diesem Bereich nicht aktiv. Und der Kauf von Nest bringt sicher einfach auch Schwung in den Markt. Es vielleicht nehmen viele Hausbesitzer erst jetzt zum ersten Mal wahr, dass es solche vernetzte Geräte gibt, einfach weil Google so groß und so bekannt ist.
Nun sammeln ja solche Geräte auch Daten, zum Beispiel über Vorlieben bei der Raumtemperatur. Was bedeutet das für die Privatsphäre der Kundschaft?
Das bedeutet sicher, dass wir auf die eine oder andere Art noch transparenter werden, unser Leben, unsere Agenda, weil solche Dienste benötigen natürlich Daten in Echtzeit idealerweise, zum Beispiel für Prognosen, wie sich der Energiebedarf eines Gebäudes entwickelt im Laufe des Tages. Diese Echtzeitdaten bieten aber auch großes Potenzial für die Erstellung von Profilen. Ja, man weiß dann halt, wann wer zu Hause ist, und es stellt sich die Frage, welche Sorten von Daten und wie viele davon gehen dann wohin? Wo liegen die kritischen Daten? Sind sie zentral gespeichert oder dezentral? Bei Google weiß man das momentan noch nicht, wie das mit diesen Geräten von Nest dann sein wird. Das ist noch offen, aber es wird eher zentral sein. Also diese Daten werden in der Google Daten Cloud gespeichert. Ich muss mir also als Benutzer in Zukunft noch mehr überlegen, gebe ich welche Daten. Andererseits ist Google natürlich eine große Firma und unter großer Beobachtung auch. Von dem her nehmen die Privatsphäre vielleicht auch seriöser als irgendwelche kleinen Firmen mit undurchschaubaren Standards.
Aber es stellt sich trotzdem die Frage, was diese Daten Google bringen, was der Internetriese damit anfangen kann.
Daten sind natürlich das Gold des Internets. Mit diesen Diensten kann man Geld verdienen, und das weiß nicht nur Google. Swisscom ist beispielsweise auch an ähnlichen Projekten daran, vernetzte Heizungssteuerungen, mit denen sie Geld verdienen wollen. Google ist einfach sehr weit vorne mit dabei, jetzt sowieso mit diesem Kauf. Die anderen großen Internetkonzerne, Apple und Microsoft, die haben in dieser Richtung eigentlich noch nicht groß etwas unternommen. Google hat noch andere Projekte im Köcher, die vernetzten Autos, Roboter, so für den Transport, für die Logistik. Und es ist ganz klar, Google ist daran, sich umzubauen jetzt in einen Konzern, der das klassische Internet dominiert hat und dominiert, in einen Konzern, der eben auch das kommende Internet der Dinge dominieren möchte.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Reto Wittmer von der SRF Digital Redaktion. Sie stärkt zwar die Bürgerrechte, gibt aber auch dem Militär so viel Macht wie nie zuvor. Die neue ägyptische Verfassung, über die Bevölkerung heute und morgen abstimmt. Militärchef Sisi hat bereits angekündigt, sollte die Verfassung angenommen werden, wolle er als Präsident antreten. Eine Taktik, die wohl aufgehen dürfte. Seit dem Sturz von Machthaber Mubarak vor 3 Jahren ist es bereits das 3. Mal, dass die Ägypterinnen und Ägypter über ein neues Grundgesetz entscheiden. Ich habe die Journalistin Astrid Frevel in Kairo gefragt, gehen die Leute überhaupt noch an die Urne?
Ja, tatsächlich. Der Andrang war am Morgen, als die Wahllokale um 9 Uhr geöffnet hatten, war er auch groß. Viele haben Wartezeiten bis zu 3 Stunden in Kauf genommen und haben das ganz bewusst getan, weil sie mit ihrer Teilnahme ein ausdrückliches Zeichen setzen wollten gegen Morsi und die Muslimbrüder.
Die Abstimmung wird ja von einem großen Sicherheitsaufgebot begleitet. Trotzdem ist heute Morgen vor einem Gerichtsgebäude eine Bombe explodiert. Wie sicher ist es denn für die Menschen, abstimmen zu gehen?
Die Wahllokale sind tatsächlich sehr gut gesichert. Es gibt Polizei und Armee, die Hand in Hand arbeiten. An manchen Orten sind Sandsäcke aufgebaut und im Moment sind zum Beispiel Helikopter in der Luft. Also bei den Leuten, die in den Schlangen stehen, spürt man nichts von Angst. Im Gegenteil, sie wollen ein Zeichen setzen, dass sie sich ganz bewusst nicht einschüchtern lassen.
Wenn Sie sagen, Astrid Frevel, dass viele Menschen ein Zeichen setzen wollen, auch gegen die Muslimbrüder und den abgesetzten Präsidenten Mursi, heißt das auch, dass Sie dem Boykott der Muslimbrüder nicht folgen? Diese haben ja zum Boykott aufgerufen.
Der Boykott gilt ja natürlich nur für die Anhänger der Muslimbrüder und tatsächlich hat man vor den Wahllokalen kaum Leute gesehen, von denen man denken könnte, sie gehören den Muslimbrüdern an. Es gibt auch ganz wenige, die Nein stimmen und dazu auch noch offen stehen würden. Die Muslimbrüder haben ja aber nicht nur zu einem Boykott aufgerufen, sondern auch zu Demonstrationen. Und davon gab es jetzt um die Mittagszeit die ersten, die wurden dann von der Polizei auch sofort aufgelöst. Es ist aber nicht so, dass diese Kundgebungen das Referendum beeinträchtigen oder wirklich stören könnten.
Man geht ja davon aus, dass die Verfassung angenommen wird. Wie gut wissen eigentlich die Ägypterinnen und Ägypter, was genau in diesem Entwurf steht?
Für sie war der Inhalt nie wirklich entscheidend und es gab auch relativ wenig kritische Stimmen und die Wahrnehmung ist in Ägypten eine andere als zum Beispiel im Ausland, vor allem wenn es um die Stellung der Armee geht, die in der neuen Verfassung sehr dominant ist. Die Ägypter, die große Mehrheit, empfindet im Moment, dass es nötig ist, dass diese Armee eine wichtige Rolle übernimmt. Das Hauptargument, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, war einfach, dass diese Verfassung besser ist als die Morsi-Verfassung und damit konnte man sie getrost auch annehmen.
Sagt Astrid Frevel, sie ist Journalistin in Kairo. Und wir entschuldigen uns für die schlechte Tonqualität. In 12 Minuten ist es 1. Bereits in 8 Tagen soll in Montreux die große Syrien-Friedenskonferenz beginnen. Doch noch immer ist unklar, wer auf Seiten der Opposition daran teilnimmt. Syrische Politikerinnen machen nun eines klar. Es dürfe nicht sein, dass zwar alle möglichen Rebellengruppen und Kampfverbände am Verhandlungstisch säßen, die syrischen Frauen jedoch nicht. Sie fordern 30% der Plätze in der Verhandlungsdelegation. Bei der UNO rennen sie damit offene Türen ein. Fredrik Steiger.
Frauen sind zwar nicht grundsätzlich bessere Menschen als Männer, aber wenn es darum geht, nach blutigen Kriegen Frieden zu schließen, sind Frauen oft hilfreicher. Das klingt nach einem positiven Vorurteil. Laut den Vereinten Nationen beruht es aber auf reichlich Erfahrung. Vor allem auf Erfahrungen bei Friedensprozessen in patriarchalischen Gesellschaften. Für die Chefin der UNO-Behörde für Frauen, Phumzile Mlambo-Njuka, ist daher klar, Frauen müssen unbedingt beteiligt sein bei den jetzt endlich anlaufenden Friedensverhandlungen für Syrien.
Influence the peace process as well as to participate actively in the day after.
Frauen sollen den Friedensprozess selber beeinflussen, aber auch später in einem Nachkriegs-Syrien Schlüsselrollen erhalten. Aus UNO-Sicht sprechen viele Argumente für Frauen. Gerade in Drittweltländern ist das Aufziehen von Kindern noch fast ausschließlich Frauensache. Frauen denken deshalb langfristiger als Männer. Frauen sind nicht dem verbreiteten Macho-Denken verhaftet. Frauen sind weniger geprägt durch Clankämpfe, durch militärisches Handeln. Frauen bringen mehr Erfahrungen mit in Bereichen, die nach Beendigung eines Krieges ganz zentral sind, für den Wiederaufbau des Gesundheits- oder des Bildungswesens. Und ganz wichtig, Frauen sind besonders in unterentwickelten Ländern häufig besser gebildet als Männer. Es verwundert also nicht, dass Syriens Frauen nun resolut eine Beteiligung in den syrischen Verhandlungsdelegationen fordern, auf Regierungs- wie auf Oppositionsseite. Eine ihrer Vertreterinnen, Rafif Shuejati:
We are lawyers and engineers and professors. We are housewives and...
Sie seien Anwältinnen, Ingenieurinnen, Professorinnen, sie seien Krankenschwestern und vor allem sie repräsentierten die Hälfte der syrischen Gesellschaft. Also sei eine 30%-Quote für die Verhandlungsdelegationen keine unbillige Forderung. Zumal für sie ein Friedensschluss wirklich das oberste Ziel sei.
We have come together as Syrian women looking to make peace.
Ob das bei manchen Männern, die auf der Konferenz in Montreux und Genf vertreten sein werden, ebenso gilt, ist fraglich. Sowohl im Regime als auch bei der Opposition glauben immer noch viele Anführer, ihr Lager könne sich militärisch mit Gewalt durchsetzen. Viele sind zu keinen Zugeständnissen bereit. Heute verhandeln die Vertreterinnen der syrischen Frauen mit UNO-Friedensvermittler Lakhdar Brahimi über ihre Beteiligung. Brahimi dürfte ihrem Anliegen wohlwollend gegenüberstehen, aber er weiß auch, es nützt ihm und der Konferenz wenig, wenn lauter Friedensbewegte, Frauen oder Männer, am Verhandlungstisch sitzen. Jedoch jene fehlen, die in Syrien tatsächlich Macht haben. Doch die Frauen bleiben hartnäckig, aus guten Gründen. Die Lehre nach dem arabischen Frühling in Ägypten, Jemen oder Libyen ist, dass Frauen zuerst eine entscheidende Rolle spielten, aber rasch wieder politisch an den Rand gedrängt wurden. Die syrischen Frauen werden für ihr Kernanliegen, gleiche Rechte für Mann und Frau von der Verfassung garantiert, kämpfen müssen. Zumal im Oppositionslager islamistische Gruppierungen die Oberhand haben, Gruppen, die ganz offen Frauen diskriminieren wollen. Immerhin erhalten die Syrerinnen nun von außen Unterstützung, von den Niederlanden etwa oder vom britischen Außenminister William Hague.
The UK has led the way in advocating a direct role for women in the Geneva negotiations.
Begonnen hat also ein zähes Ringen um etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, es aber noch längst nicht ist.
Morsch, Balztal, Genf und Winterthur letzte Woche, Luzern, Bühl, Widnau und Zürich nächste Woche. An über einem Dutzend öffentlicher Auftritte weibelt Justizministerin Simonetta Sommaruga bis zum 9. Februar für ein Nein zur Masseneinwanderungsinitiative. Denn entschieden ist der Abstimmungskampf noch nicht, auch wenn es laut Umfragen eher schlecht aussieht für die Initiative. Über Simonetta Sommarugas Auftritt gestern Abend in Liestal berichtet Max Ackermann.
Der Engelsaal in Liestal ist gut gefüllt. An die 200 Interessierte sind gekommen, überraschend viele noch unentschlossen, wie sie am 9. Februar stimmen wollen.
Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also die Richtung habe ich ungefähr, aber...
Ich bin total verunsichert, weiss nicht, was stimmen.
Ich bin in keiner Partei und deshalb würde man hören, was sie sagt.
Sie, das ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die Justizministerin lehnt die Masseneinwanderungsinitiative der SVP ab, bemüht sich am Rednerpult aber darum, beide Seiten zu verstehen. Jedes Jahr 60'000 Ausländerinnen und Ausländer mehr in der Schweiz, das könne nicht ohne Probleme abgehen. In den Schulen, im Umweltschutz, beim Verkehr.
Wir müssen darüber reden, es ist wichtig, es gibt diese Probleme. Aber diese Probleme löst die Initiative der SVP nicht.
Das ist das Credo der Justizministerin. Das Streitgespräch darüber aber überlässt sie anderen. In Liestal geht es vor allem um die Wirtschaft.
Die Schweiz ist prosperierender geworden, ist größer geworden, ist stärker geworden, dank der wirtschaftlichen Entwicklung.
Und Ausländerinnen und Ausländer hätten da kräftig mitgeholfen, betont Martin Strobel, Chef des Balwas Versicherungskonzerns, selber seit 5 Jahren Schweizer. Gabriel Barel, Direktor des Basler Gewerbeverbandes, doppelt nach.
Wir sind hier in einer Region mit 67'000 Grenzgängern.
Ein Kampf um Kontingente wäre für die lokale Wirtschaft ein bürokratischer Albtraum.
Ein Viertel der Arbeitskräfte in der Region und KMU sind massivstens darauf angewiesen, die Grossen sind darauf angewiesen. Und an die wird längst niemand am Anfang denken, sondern erst zuletzt.
Die Gegenseite argumentiert mit der schieren Zahl der Ausländer. Der Aargauer SVP-Nationalrat Luzi Stamm nutzt dazu seine lokalen Geografiekenntnisse.
Wenn Sie dort den Schleifenberg aufgehen, wenn Sie auf einen Aussichtsturm gehen, dann haben Sie Muttens, Bratteln, Frenkendorf, Liestl. Und dann, wie geht es weiter? Dann haben Sie Lausen, Uetigen, Sissach, Gelterkinder. Und stellen Sie sich vor, Jahr für Jahr kommen mehr Leute netto in die Schweiz, als ich hier sehe.
Jetzt sei einfach genug, wirft auch Parteikollegin Caroline Mall in die Diskussion.
Ich möchte, dass die Schweiz nicht noch mehr in der Sozialhilfswerk belastet wird. Ich möchte in der Schweiz weniger Kriminalität. Ich möchte weniger Militär auf die Strasse stellen, wenn wir Einbruchswellen haben.
Ja. Ich selber wohne in Rhin, direkt an der deutschen Grenze. Wir haben das Problem, dass die Einbrüche zunehmen. Aber die Einbrüche nehmen nicht zu, weil wir irgendwelche Leute aus der EU rekrutieren, sondern das sind Räuberbanden, die über die Grenze nachts reinkommen, ihre Einbrüche tätigen und dann wieder über die Grenze zurückgehen. Die melden sich nicht an und beantragen Kontingente.
Da muss selbst Bundesrätin Sommaruga schmunzeln, die unten im Saal die Diskussion mitverfolgt. Nach der Veranstaltung mischt sie sich und das Publikum.
Herr Sommaruga, stimmt das, als die Ausländer meinen, die AfW-Einzahler zu beziehen?
Oder ich habe gesagt, wenn beruflich hochqualifiziert,
ja, mit einem höheren Einkommen. Ja, ist klar, dass die natürlich tendenziell...
Am Saaleingang stehen ein paar Leibwächter. Grund, nervös zu sein, haben sie nicht. Die Stimmung ist friedlich, die Gespräche sind anständig. Sachliche Information zahle sich eben aus, meint die Bundesrätin.
Nicht aufheizen oder aufhetzen, sondern einfach ganz nüchtern sagen, zum Beispiel, was ist die Bilanz nach 10 Jahren Personenfreizügigkeit, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und dass man nicht schwarzmalt, aber auch nicht beschönigt, mit dem mache ich sehr gute Erfahrungen.
In Liestal überzeugt sie damit gleich mehrere der zu Beginn noch unentschlossenen Bürger.
Obwohl sie nicht politisch auf Minderlinien ist, hat sie sehr souverän und sachlich gewirkt. Das hat mir Eindruck gemacht.
Voll Souveränheit.
Ich glaube auch jetzt, dass es eher ein Nein ist.
Ein bei Podiumsveranstaltungen seltener Erfolg, mit dem sich Bundesrätin Sommaruga aber noch lange nicht zufrieden gibt. Bis zum 9. Februar tritt sie noch mindestens ein halbes Dutzend Mal öffentlich auf.
Der Bericht von Max Ackermann. Ja, es wird nicht nur für ein Nein geweibelt im Land, auch die Befürworter der Masseneinwanderungsinitiative sind unterwegs. Heute Abend bringen wir dann die Reportage von der SVP-Veranstaltung in Schaffhausen mit Christoph Blocher zu hören im Echo der Zeit um 18 Uhr. Gut unterwegs, so lautet die Bilanz von Rudi Matter, dem Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen SRF, dem Unternehmen, zu dem auch unser Sender gehört. Die SRF-Sender konnten ihren Marktanteil von 30% beim Fernsehen und von 60% beim Radio halten. Von der SRF-Jahresmedienkonferenz in Zürich, Raphael von Matz.
Das vergangene Jahr begann mit einem Problem. Das Fernsehen hatte die Methode gewechselt, mit der die Zuschauerzahlen gemessen werden. Doch damit gab es Schwierigkeiten, die erst Mitte Jahr beseitigt waren. Über Monate mussten die Sender ohne die Zahlen auskommen, die für die Werbekunden so wichtig sind. Laut SRF-Direktor Rudi Matter ist das Thema nun aber abgehakt.
Es hat sich ja sehr schnell gezeigt, dass die Methode für die großen Sender ganz zuverlässig funktioniert, denn es gab jetzt gegen Ende des Jahres sogenannte Watermarking-Tests, um die Methode testen zu können. Und diese Watermarking-Tests haben bestätigt, dass die Methode, die neue Messmethode im Fernsehen, sehr zuverlässig funktioniert.
Die drei SRF-Fernsehsender erreichten 2013 einen Marktanteil von 30%. Jeden Tag schalteten 2,5 Millionen Menschen SRF 1, SRF 2 oder SRF Info ein. Noch höher ist die Nutzung der 6 Radioprogramme. Sie erreichten einen Marktanteil von fast 60%. Er sei sehr zufrieden, sagt Matter.
Es war, würde ich sagen, ein sehr gutes Jahr.
Rudi Matter betont, die Zahlen des letzten Jahres ließen sich nicht direkt mit jenen von 2012 vergleichen, wegen der neuen Messmethode. Dennoch zeigt sich, dass SRF weniger bei der klassischen Fernseh- und Radionutzung zulegt, sondern vor allem im Internet.
Die Zugriffszahlen auf unsere Audio- und Videoangebote, die nehmen rasant zu, nach wie vor, sowohl zeitversetzt als auch linear, also als Stream. Man hört Radio übers Web oder man schaut sich eine Fernsehsendung 1, 2, 3 Tage später im Web nochmal an.
Im laufenden Jahr verspricht sich Rudi Matter viel von Eigenleistungen, darunter eine Dokumentarfilmserie über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.
Das ist das erste Mal, dass sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz so für Journalisten öffnet.
Gute Einschaltquoten bringen dürften zudem sportliche Großereignisse wie die Olympischen Winterspiele in Sotschi und die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien.
Raphael von Matz. Es ist gleich 13:00 und gleich schalten wir ins Stade de Suisse. Ja, nicht etwa für einen Fußballmatch, sondern fürs Tagesgespräch. Und da dreht sich alles um Forschung. Gleich nach dem Wichtigsten dieses Mittags in den Schlagzeilen.
Der Internetkonzern Google beteiligt sich am Trend zum vernetzten Haushalt und kauft die Firma Nest Labs. Diese stellt intelligente Thermostaten und Feuermelder her. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Milliardengeschäft noch zustimmen. Ägypten stimmt heute und morgen über eine neue Verfassung ab, die der Bevölkerung mehr Rechte einräumen soll. Kurz vor Beginn der Abstimmung explodiert am Morgen in Kairo eine Bombe. Es entstand nur Sachschaden. Die Gewerkschaften lehnen die SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung einheitlich ab. Sie befürchten mehr Lohndumping und Schwarzarbeit. Abstimmungstermin ist der 9. Februar.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.